SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Heiliger Schlager, die Sehnsucht nach der stillen Nacht. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Es ist das Weihnachtslied schlechthin. 2 Milliarden Menschen singen es weltweit in hunderten Sprachen und Dialekten. Weihnachten ohne stille Nacht ist schlechterdings nicht vorstellbar. Vor 200 Jahren ist das Lied erdacht worden vom Salzburger Komponisten Franz Xaver Gruber und dem Textdichter Josef Mohr. Und seit 2011 gehört es zum immateriellen Weltkulturerbe Österreichs. Stille Nacht gibt's aber nicht nur in der Kirche, sondern vor allem als Schlager in Endlosschleifer auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern. Dort ist das Lied zum Inbegriff einer kitschigen, einer verkitschten Weihnacht geworden. Was macht Stille Nacht so populär? Was ist heute übrig von der stillen Nacht? Sind Weihnachten und Stille überhaupt noch vereinbar? Darum geht's heute im SWR2-Forum. Ich begrüße Professor Sebastian Murken. Er ist Religionspsychologe und Psychotherapeut in Mainz. Zugeschaltet aus Tübingen ist der katholische Theologe Professor Karl-Josef Kuschel, Experte für den Dialog der Weltreligionen. Und die Runde komplettiert Dr. Michael Fischer, Kulturwissenschaftler und Leiter des Zentrums für populäre Kultur und Musik in Freiburg, ehemals deutsches Volksliedarchiv. Herr Fischer, im Salzburger Land herrscht in diesem Jahr so eine Art stille Nacht-Ausnahmezustand und Sie selbst schreiben Zeitungsartikel, halten Vorträge über die Bedeutung dieses Welthits. Muss man selbst eigentlich von diesem Lied fasziniert sein, um sich so intensiv mit ihm zu beschäftigen?
Nein, das muss man nicht. In der Wissenschaft muss man das trennen. Man kann sich für Dinge begeistern und kann es bleiben lassen. Bei der stillen Nacht ist es sicherlich auch kontrovers und da gibt es immer einen Winkel in der Seele, wo man das toll findet. Aber als Wissenschaftler hat man zunächst mal einen ganz distanzierten Blick.
Herr Kuschel, sind Sie auch gefordert jetzt im Jubiläumsjahr? Vorträge, Musik, Exerzitien, Liedexegese. Gestern haben Sie mir noch einen Zeitungsartikel geschickt, den Sie gerade verfasst haben. Stille Nacht scheint ja eine Menge herzugeben.
Ja, es fordert mich heraus, auch sozusagen meine Kompetenz einzubringen als Theologe, der dieses Lied, dieses weltberühmte Weihnachtslied mit der ursprünglichen Botschaft konfrontieren muss. Und da gilt für mich die Formel, die Wirkung dieses Liedes ist unbestreitbar und eindrucksvoll weltweit, aber die Theologie äußerst fragwürdig.
Und mein dritter Gast, Sebastian Murken. Was denkt der Psychologe, der schmunzelt über all diesen Hype oder wird auch ein bisschen sentimental oder nachdenklich darüber, was so ein schlichtes Volkslied auslösen kann?
Ja, meine Perspektive ist eher die religiöser Gegenwartskultur aus der Sicht eines Religionspsychologen zu sehen. Was gibt es für Phänomene? Wie sind sie zu verstehen? Welche Funktionen haben sie vielleicht? Was steckt da drin auch auf einer psychologischen und sozialen Ebene? Mal schauen, ob wir auch dazu ein paar Argumente finden können.
Herr Kuschel, Stille Nacht gilt ja so als das Weihnachtslied schlechthin. Können Sie das nachvollziehen? Also was ist anders, populärer, bleibender, einprägsamer, nachhaltiger als an anderen Weihnachtsliedern?
Nun, ich vermute, es ist jetzt weniger der Text, der ja außerordentlich schlicht ist, also literarisch ja eher ein vernachlässigbares Produkt und auch in seinen Inhalten noch einmal in Frage zu stellen. Aber mir geht es jedenfalls so, dass die Musik ja einfach ergreifend ist und zu Herzen geht und dass die Sprache gewissermaßen über die Musik transportiert wird. Und ich vermute, dass es vielen Menschen so geht, dass sie zwar diese stimmungsvolle, einschmeichelnde Musik aufnehmen, aber weniger dann nach den Inhalten fragen, sich jedenfalls nicht kritisch damit auseinandersetzen, was singe ich da eigentlich? Und ich meine, das ist die Aufgabe eben auch des Theologen, da nachzufragen.
Was meinen die beiden anderen? Womit ist das Geheimnis des Erfolgs zu erklären? Herr Fischer, Stille Nacht hat ja in 200 Jahren wirklich eine erstaunliche Karriere hingelegt. Es gibt viele Umdichtungen, Popularisierungen. Wir werden später noch drauf zu sprechen kommen. Warum dieser Erfolg?
Ja, zunächst möchte ich Herrn Kuschel durchaus recht geben. Das liegt sicherlich an der Melodie und an der Emotionalität, die diese Melodie ausdrückt. Aber ich glaube auch, diese Emotionalität finden wir im Text wieder. Und der hat theologisch und literarisch Schwächen, dieser Text. Aber er ist eben emotional ganz stark. Und das sind für die Rezeption ganz entscheidende Gesichtspunkte, die Verknüpfungen, die damit gemacht werden, also sagen diese Anknüpfungspunkte, die man nostalgisieren kann, sich an die Kindheit erinnern, sich als Kind fühlen, diese Krippenszene betrachten, all das trägt zum Erfolg dieses Liedes bei.
Da sind jetzt wahrscheinlich schon einige Aspekte angeklungen, die den Psychologen wahrscheinlich auch interessieren, Herr Murke.
Ja, so ist es, aber ich würde sagen, darüber hinaus liegt ein Teil des Erfolgs natürlich in dem Prinzip der Wiederholung. Sie haben es angesprochen, das Lied ist 200 Jahre alt und somit ein Teil der kulturellen Matrix, wie man sagen kann. Und dadurch, dass etwas immer wieder wiederholt wird, gehört es nicht nur zum kulturellen Allgemeingut, sondern irgendwann auch zum sozialen, familiären, individuellen Allgemeingut. Und dann koppelt sich es ein Stück weit auch ab vom Inhalt oder auch von der Musik, sondern das Prinzip, etwas ist schon immer da und gehört zur Gesetzmäßigkeit, zur inneren Struktur eines Ablaufs, ein Ritual. Das ist etwas, was zum Erfolg beiträgt. Und genauso wie man auch eine Diskussion über den Weihnachtsbaum machen kann. Der Weihnachtsbaum ist da, er gehört dazu und wird als solches nicht in Frage gestellt. Und Ähnliches kann man über dieses Lied sagen.
Ja, für die Rezeption ist auch entscheidend, dass es bestimmte Faktoren gab. Wir können auch von Transformation sprechen, also sagen, es kommt vom ländlichen Bereich in den städtischen, vom katholischen, evangelischen, von kirchlichen, weltlichen und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene Merkmale, die man da aufzählen kann. Und das hat die Rezeption, diese breiten Rezeption überhaupt erst ermöglicht.
Würden Sie auch sagen, Herr Kuschel, Stille Nacht ist sowas wie der in Musik gegossene Weihnachtsbaum?
Ja, das könnte man so sagen. Also weil es eben ein fast unverzichtbares Accessoire ist, also von Weihnachten. Und es ist gar nicht zu bestreiten, es ist ja vielfach bezeugt worden, dass das Lied auch über die Kulturen und Nationen hinweg eine friedensstiftende Wirkung hat, vielleicht auch sogar eine besinnliche Wirkung hat. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten und das macht ja auch die Faszination aus. Also wenn wir sagen, in über 300 Sprachen und Dialekten wird dieses Lied gesungen, das ist ja einzigartig, denke ich, schon rein empirisch. Es gibt ja eine sehr eindrückliche Szene während des Ersten Weltkriegs, die mir natürlich Eindruck gemacht hat. Da haben englische, französische und deutsche Soldaten über die Schützengräben hinweg, das ist also bezeugt, plötzlich dieses Weihnachtslied angestimmt und für einen Moment sozusagen ja ihrer Friedenssehnsucht Ausdruck verliehen. Und wer wollte bestreiten, dass also etwa die Beschwörung der stillen Nacht auch etwas Widerständiges hat in einer Zeit, die eben ja Lärm überschwemmt ist, nicht? Wo die Beanspruchung durch Lärm einem die Seele raubt. Und da kann dieses Lied sicher für manche dazu beitragen, innezuhalten, also die Stille als Öffnung für etwas Transzendentes, für etwas Göttliches, jedenfalls für etwas Alternatives im Leben zu begreifen. Und diese Funktion des Liedes würde ich überhaupt nicht in Frage stellen.
Herr Murken, Sie haben eben von einem Kulturgut gesprochen, von Ritualen, von liebgewonnenen Gewohnheiten. Wenn man das jetzt mal so sieht, also rund um dieses berühmte Lied, da hat sich in 200 Jahren ja quasi eine eigene Welt aufgebaut. Also es gibt am Ort seines Entstehens, das ist das Örtchen Oberndorf bei Salzburg, eine Stille Nacht Gesellschaft. Es gibt die Stille Nacht Region mit Stille Nacht Museum und einem Stille Nacht Tourismus. Es gibt eine Stille Nacht Poststelle für Sonderbriefmarken. Dann zwei neue umfangreiche Bücher zum 200. Geburtstag. Das klingt ja, naja, wenig nach Stille und viel nach Rummel und Kommerz. Wie ist das zu interpretieren?
Naja, Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation deutlich gemacht, dass das Prädikat immaterielles Weltkulturerbe natürlich ein Ritterschlag und Adel ganz besonderer Güte ist. Und damit ist natürlich immer auch eine Öffentlichkeit verbunden, genauso wie das Mittelrheintal als Weltkulturerbe eine ganz andere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Region gelenkt hat. Also insofern ist das eine Heraushebung aus anderen Dingen, die dann natürlich auch vermarktet werden muss. Gleichzeitig ist, wie gesagt wurde, das ein international gewordenes Lied. Und dann zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Wo sind die Wurzeln? Was sind die Entstehungsgeschichten? Ist natürlich total nachvollziehbar. Und würde ich jetzt nicht sagen, dass das dem Inhalt entgegenspricht, sondern das gehört dann zur Kulturpflege und zum historischen Bewusstsein.
Ja, aber die Kommerzialisierung ist schon äußerst fragwürdig, wenn ich mir ansehe, was da jetzt in Salzburg mit Sonderausstellungen oder, ich zitiere, Urlaubspackages für eine romantische Auszeit oder weihnachtlichen Rezeptideen aus dem Lande der stillen Nacht. Das ist ja widerwärtig, möchte ich geradezu sagen. Also die Ausbeutung von Stimmungen, von Sentimentalität, eben für kommerzielle Zwecke, für Ankurbelung sozusagen ja des Touristenbetriebs. Das muss kritisch reflektiert werden, dass Weihnachtsstimmungen, sozusagen Weihnachtssentimentalitäten radikal ausgenutzt werden für kommerzielle und damit Entfremdungszwecke.
War das schon immer so? Herr Fischer,
ja. Ja, ich glaube, ich bin so bisschen zurückhaltender mit Gebrauch und Missbrauch und was ist richtig und was ist falsch. Das sind komplizierte Dinge. Ich möchte aber mal noch einen Blick lenken auf die Entstehungsgeschichte des Liedes, weil wir da mitten in der Folklorismus-Kommerzialisierungsdebatte sind. Das Lied wäre nicht bekannt geworden, hätten nicht Tiroler Sängergruppen das aufgegriffen und wären in die Städte gegangen und haben es dort kommerziell, also um dieses Wort zu benutzen, präsentiert. Das heißt, die frühe Verbreitungsgeschichte, also ich rede jetzt um die Zeit von 1830, 1840, ist tief verankert in einer bestimmten Form von bürgerlicher Konzertkultur und wenn man so will, einer Ökonomisierung, ich möchte jetzt mal nicht von Kommerzialisierung sprechen, von einer Ökonomisierung dieses Liedes. Und das lässt sich auch nicht vom Erfolg abtrennen. Es ist eben nicht entstanden als Volkslied und ist dann sozusagen weiter diffundiert und wurde dann quasi missbraucht, sondern ganz im Gegenteil, es ist eben diesem Lied eingeschrieben, diese Folklorismus und auch diese Alpenbegeisterung, Tourismus, das ist vom Anbeginn in diesem Lied drin.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wir reden gar nicht in erster Linie über ein Kirchenlied.
In der ursprünglichen 1818er Situation war es vielleicht sowas wie ein Kirchenlied, aber das ist dann sofort in andere Rezeptionswege gegangen. Und das ist aber entscheidend für den Erfolg.
Und die beiden Schöpfer, also die beiden Herren, der Komponist Franz Xaver Gruber und der Textdichter Josef Mohr, in welchem Kontext haben sie dieses Lied geschrieben? Das ja ursprünglich, habe ich gelesen, keineswegs nur süßliche Idylle war, sondern fast politischen Hintergrund hatte. Wir reden ja von den Jahren nach den napoleonischen Verwüstungen in Europa.
Ja, zweifellos muss man das auch zur Erklärung natürlich heranziehen. 1818 war die Welt geprägt eben von einer Kette von Schlachten, von Aufruhr. Die war ja weit entfernt eben von einer Stille im Sinne der Befriedung. Die napoleonischen Kriege haben tiefe Spuren hinterlassen, auch in Österreich, mit diesen entsetzlichen Völkerschlachten, die da geschlagen wurden. Und es mag sein, dass dieses schlichte und eben von der Musik her ergreifende Lied, die einen anderen Retter beschwört als einen politischen. Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da. Also der den Knaben als Friedensbringer herausstellt, dass das auch als Alternative empfunden wurde gegen eine Zeit brutaler Machtkämpfe. Da leuchtet eine andere Form von Frieden auf, durchaus auch inhaltlich in diesem Lied. Und das mag also die Menschen vielleicht dazu bewogen haben, darüber nachzudenken, über diese ungeheure Diskrepanz zwischen dem, was sie politisch erlebt haben, militärisch erlebt haben in dieser unruhigen Zeit und dem, woraus eigentlich letztlich ankommt im Glauben, nämlich auf einen anderen Retter zu vertrauen als den politischer Machthaber.
Mich würde noch mal interessieren, Herr Kuschel, Sie haben am Anfang gesagt, es sei schlechte Theologie, was Sie damit meinen.
Ja, schauen Sie sich den Text mal genau an und fragen, was da eigentlich alles fehlt im Vergleich zu der Urkunde, nicht wahr, auf die wir ja nun verwiesen sind, auf die Geburtsgeschichten im Neuen Testament. Wir haben ja zwei im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium. Das allererste, was auffällt, wenn man etwa das Lukasevangelium daneben legt, dass hier überhaupt kein Ort und keine geschichtliche Situation genannt wird. Bethlehem kommt nicht vor. Nicht wahr? Die politischen Rahmenbedingungen, die weltgeschichtlichen Rahmenbedingungen, die ja das Lukasevangelium aufmacht, sind hier abgeschnitten. Und das hat erhebliche Folgen, denn das Christusbild ist hier reduziert auf die Menschwerdung und auf die Erlösung. Aber Menschwerdung und Erlösung haben von der Urbotschaft her die Bedeutung, die große Friedenssehnsucht des Menschen zum Ausdruck zu bringen. Also die Friedensherrschaft Gottes auf Erden. Das ist ja nun die Urbotschaft. Und das fehlt alles. Alles Messianische, alles Geschichtliche ist in diesem Lied abwesend. Die Beziehung zu Israel, die ja nun diese Messias-Tradition aufnimmt, ist wie gekappt. Es ist eine merkwürdige Raum- und Zeitlosigkeit in diesem Text. Und insofern diese urmessianische Botschaft vom Friedensreich auf Erden, auf Gottes Friedensherrschaft auf Erden, völlig in diesem Lied abgelöst wird durch Individualerlösung. Mein Retter ist da, ist das Lied außerordentlich theologisch fragwürdig. Also muss sozusagen gegengelesen werden zu dieser Urbotschaft, die wir in den Evangelien haben. Und ich meine, das ist die Aufgabe einer kritischen Theologie. Sie müssen als Kulturwissenschaftler oder als Religionspsychologe die Wirkungen bedenken, völlig klar. Ich fühle mich herausgefordert als Theologe, die Urkunden in Anschlag zu bringen, kritisch in Anschlag zu bringen gegenüber dieser sehr verkürzten, auf Individualerlösung reduzierten Form von Botschaft.
Mhm. Das heißt, Herr Murken, im christlichen Sinne, argumentiert Herr Kuschel, wenn ich ihn richtig verstehe, ist das eine Theologie, die oberflächlich ist, vielleicht auch viel zu allgemein gehalten, aber umso mehr kann ja sozusagen der universalistische Zug oder der völkerverbindende Zug zur Geltung kommen, oder?
Ja, so würde ich das auch sehen. Also ich hätte das als Nicht-Theologe vielleicht nicht so kritisch gesehen, sondern von außen gesehen als eine konzentrierte, verdichtete, natürlich vereinfachte Essenz des Christentums. Jesus da, alles gut.
Und, ja. und ja, das reicht mir nicht, das ist ein bisschen wenig.
Naja, aber vielleicht ist das eine Dimension, wo das Christentum noch verständlich ist. Ja. Darüber ja. hinaus wird es ja dann etwas komplex, sagen wir mal außerhalb der Theologie. Mhm. Und insofern ist diese radikale Reduktion auf diese Kernbotschaft vielleicht auch ein Teil des Erfolges.
Herr Fischer, nennt man das nicht ganz einfach Volksfrömmigkeit?
Nein. Franz Xaver Gruber und Josef Mohr, also Mohr ist ja der Textdichter, die kommen ja aus der Aufklärung und aus der Frühromantik. Die Aufklärung hatte in Salzburg ja, war da ganz stark, ja, der Erzbischof Coloredo, der hat ja in der Mozart-Literatur eine schlechte Presse, das war ein Aufklärer, der Erzbischof. Und ich sehe einen Teil dieser Aufklärungstheologie auch in diesem Lied abgebildet. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie Herr Kuschel. Und die Frage ist aber irgendwie eine Frage der Hermeneutik, das heißt, wie lege ich es aus und welche Maßstäbe mache ich gelten. Ich bin der Auffassung, ein Lied kann nicht die ganze Fülle und Reichtum von der Dogmatik oder von der Theologie abbilden, schon gar nicht von unseren Erwartungen an Texte 200 Jahre alt ist. Und ich sehe aber schon Dinge, wenn es eben heißt, in dieser Strophe, wo sich heute alle Macht väterliche Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt, dann sehe ich da schon einen Akzent, den ich bemerkenswert finde und den anderen Liedern wiederum fehlt.
Aber Sie zitieren jetzt nicht eine dieser drei klassischen Strophen.
Genau.
Sondern das Lied hatte ja ursprünglich 6 Strophen, aber gesungen wird ab einem bestimmten Datum, jedenfalls heute, werden 3 Strophen ausgewählt sozusagen. Das ist ja auch interessant.
Ne? Ja, auch das beginnt schon ganz früh in dem vorhin angesprochenen Kontext der Folklorisierung, nämlich schon in den 1840er Jahren, diese Verkürzung auf 3 Strophen.
Eben.
Und da haben Sie nämlich vollkommen recht, in diesen 3 Strophen, die heute gesungen werden, im Vergleich zu dem Text, der 1818 gesungen wurde, fallen ganz bestimmte Elemente raus.
Was ist denn weggefallen und warum?
Ja, Bethlehem fällt weg und Bethlehem ist die Messiasstadt. Lukas, der Evangelist Lukas hat ja nicht zufällig die Geburt Jesu in Bethlehem spielen lassen. Das ist ja seine sozusagen theologische Spitzenaussage. Warum in Bethlehem? Weil der Messias, der in Jesus erschienen ist, in Bethlehem ein Davidsohn sein muss. Und Bethlehem ist die Davidstadt. Dort hat David gelebt, auch als Hirte gelebt. Und wer als Messias ernst genommen und wahrgenommen werden will im damaligen Israel, muss in der Davidstadt Bethlehem geboren sein. Daher ja die Wanderung nach der Volkszählung von Maria und Josef nach Bethlehem. Das heißt also, dieses messianische Motiv, das eben nicht ein Menschwerdungsmotiv ist, ein Inkarnationsmotiv, sondern ein messianisches Motiv, das dann auch politische Konsequenzen hat, nämlich die Herstellung des Völkerfriedens, Gottes Völkerfrieden auf Erden, fällt völlig aus diesem Text heraus. Wo das traute, hochheilige Paar präsent ist, wo der Knabe, der holde Knabe im lockigen Haar schläft. All das wird nicht erwähnt, wird sozusagen wegretuschiert, braucht auch dieses Lied nicht, denn es geht um Individualerlösung. Man ist dankbar dafür, dass mein Retter erschienen ist, etc. Und das ist natürlich nicht falsch, aber verkürzt die Botschaft um eine wichtige, eben messianisch-geschichtliche, Sie können auch sagen politische Dimension. Und insofern kann man natürlich sagen, die Popularität dieses Liedes mag auch damit zu tun haben, dass alles geschichtliche, politische, auch gesellschaftsmachtkritische aus diesem Lied ausgeblendet ist und jeder sozusagen froh ist zu wissen, ja, mein Retter ist da erschienen in dieser Geburt. Aber das reicht nicht, wenn man das mit den Urkunden vergleicht.
Ja, da hatte Herr Kuschel vollkommen recht. Also diese Zeit- und Raumlosigkeit, die Sie vorhin angesprochen haben, die ist theologisch aus Ihrer Sicht ein Mangel, aber für die Popularität und die Rezeption genau die Stärke.
Das mag sein, nicht? Also ich kritisiere ja nicht die beiden Protagonisten, nicht mal Mohr und Gruber. Wie käme ich dazu? Das ist ein Zeitgeistprodukt, selbstverständlich, aus der eigenen Zeit heraus zu verstehen. Sondern ich konfrontiere es ja nicht mit meinen eigenen Sehnsüchten und Wünschen, sondern mit der Urkunde, mit der Urbotschaft. Und ich meine, das ist Aufgabe einer kritischen Theologie, auch gegen die Wirkungsgeschichte, die zu respektieren ist und zu analysieren ist. Und das machen Sie ja auch in Ihren Disziplinen. Aber diese Urkunde bleibt sozusagen die Norm, an der ich das kritisch zu messen habe, ob mir das passt oder nicht.
So, naja, aber das ist doch ein bisschen beliebig. Ich meine, wenn Sie jetzt ein kleines Kirchenlied daran messen, ob es ein umfassendes theologisches Manifest abbildet, dann würden Sie ja jedes Lied im Gesangbuch als unzureichend und ungenügend abstempeln müssen. Das ist ja nicht die Aufgabe eines Liedes, eine umfassende Theologie
abzubilden. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht von einer umfassenden Theologie gesprochen, sondern von der Kernbotschaft, der ursprünglichen Kernbotschaft.
Herr Fischer, ist denn auch politisch Brisantes im Nachhinein, ja, wie soll man sagen, wegretuschiert worden?
Auch das ist natürlich eine Frage, wie man draufschaut. Also, es gibt diese
Situation. Vielleicht können Sie, um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, Sie haben ja die 6 Strophen vor sich, vielleicht können Sie mal ein, zwei Stellen vorlesen,
ja, ich lese
die wir heute nicht mehr kennen und warum sie weggefallen sind.
Genau, also sagen diese politische Strophe in Anführungszeichen ist die 4., die ursprünglich 4. Und die lautet: Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterliche Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Wenn man diese Strophe betrachtet, dann denken wir heute an die vorhin schon angesprochene Situation 1815, 16, Napoleonische Kriege, Wiener Kongress. Wir denken vielleicht auch Bruder huldvoll umschloss an die Französische Revolution. Aber das sind möglicherweise Dinge, die wir in das Lied hineintragen. Ob das die Autoren so gesehen haben, das wissen wir nicht. Ich glaube, man muss das Lied verstehen von der Situation, in der es situiert war. Wir wissen es ja nicht ganz genau, aber wir nehmen ja an, dass es bei einem Weihnachtsgottesdienst vermutlich die Christmette im Anschluss bei einer Krippenfeier, vor der Krippe, vielleicht sogar halbszenisch mit irgendwas drumherum zur Aufführung kam. Und das heißt, es hat einen ganz speziellen Ort. Und wenn man dann die gesamte Weihnachtsgottesdienst, den wir natürlich nicht kennen, wie er konkret gefeiert wurde, aber wenn man die Liturgie betrachtet, die Texte, dann wird es ja wie ein Mosaik. Und das ist eben das, wo ich auch Herrn Murken zustimme. Dann ergibt sich diese Gesamttheologie vielleicht doch ein bisschen anders. Und jetzt stehen die am Ende vor der Krippe. Und vor der Krippe will man ein emotionales Lied singen. Und das ist das Setting von diesem Text. Und vielleicht ein Satz zur Politik. Dann ist es bemerkenswert, dass das drinsteht. Und das ist auch ein schöner Gedanke, dass Jesus die Völker der Welt umschließt an Weihnachten. Aber ich glaube, wenn wir das zu sehr politisieren, tragen wir im Grunde moderne Gedanken ein. Das ist legitim, aber auch ein Rezeptionsphänomen.
Sie hören das SWR2-Forum Heiliger Schlager, die Sehnsucht nach der stillen Nacht, unser Thema heute. Und ja, reden wir kurz über die Musik, wie sie Ihnen vorkommt. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Wir haben auch im engeren Sinne jetzt keinen Musikwissenschaftler mit dabei in der Runde. Aber Herr Murken, es gibt, ja, vielleicht von Udo Fröhliche mal abgesehen, kaum ein Lied, das eine normale Kirchengemeinde mehr herausfordert. Mit jeder Strophe verlangsamt sich das Tempo, Tonlage rutscht in den Keller. Man ist dann irgendwie froh, wenn es vorbei ist. Was passiert da in solchen Momenten?
Naja, in der Regel ist das der Abschluss des Gottesdienstes. Und insofern ist die Frage, ist es die allgemeine Erschöpfung, dass es jetzt fertig ist? Ist es tatsächlich die Melancholie oder die innere Betroffenheit, dass Christus, der Retter, jetzt da ist und man sich öffnet dem Weihnachtsgeschehen? Also letztlich ist es ja im Zentrum dann auch eines religiösen Rituals. Ich weiß auch nicht, ob das eine allgemeine Beobachtung ist, dass sich das verlangsamt und eine Erschöpfung breit macht. Manchmal habe ich selber das auch eher mit einem gewissen Schwung erlebt. Also insofern denke ich, das kommt vielleicht auch auf den Kontext und die jeweilige Gemeinde an.
Ist ja auch eigentlich schwungvoll komponiert. Im 6/8-Takt hat eigentlich fast was Tänzerisches.
Genau, also es wird oft zu langsam gesungen. Jedenfalls, wenn man mal diese Originalversion als Maßstab nimmt. Und der 6/8-Takt, die wiegende Punktierung, die Terz und 6 Parallelen. Das ist natürlich alles sehr einschmeichelnd. Und offensichtlich wird es ja gern gesungen und mit großer Emotionalität gesungen.
Musikalisch, Herr Kuschel, das berühmte Motiv aus 4 Tönen, da, 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 dam, das ist jetzt aber theologisch nicht von Belang.
Aber theologisch ist was anderes von Belang. Und ich würde gerne sagen, dass ich etwas Religionsvergleichendes einbringen möchte. Der erste Vers ist mir lange nachgegangen. Stille Nacht, heilige Nacht. Und zwar in diesen beiden Komponenten. Ich sagte, glaube ich, schon, dass das Nachdenken über die stille Nacht, dass dieses Lied anstößt, also über die Stille der Nacht, doch auch etwas Widerständiges hat. Und das möchte ich unbedingt bewahren. Ich denke, dass viele Menschen, wenn sie diese Zeile singen oder sprechen, instinktiv spüren, dass diesem Geschehen, nämlich dass Gottes Sohn erschienen ist, dass diesem Geschehen nicht Lärm und Krach und Getöse gerecht wird, sondern eben die Besinnung, das Schweigen, das sich zurücknehmen. Daher ist die stille Nacht mir so wichtig für dieses Geschehen, weil sie, glaube ich, ein tiefes Symbol dafür ist, worum es im Kern geht, wenn wir uns der Geburt oder wenn Christen sich der Geburt Jesu vergewissern. Und gleichzeitig auch das Wort heilige Nacht. Denn mir ging im Laufe meines auch religionsvergleichenden Studiums und religionsvergleichenden Recherchen auf, eine heilige Nacht kennen auch andere Weltreligionen. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt 4 heilige Nächte in den Weltreligionen, dazu eben die Bethlehemische Nacht für die Christen, aber auch die Nacht der Erleuchtung des Buddha, des Erwachens des Buddha, ist mit dem Nachtphänomen verbunden. Dann die Nacht des Auszugs Israel aus Ägypten, die berühmte Pessach-Nacht vor Pessach, wo der Seder gefeiert wird und Juden in aller Welt sich der Befreiung aus der Gefangenschaft Ägyptens erinnern. Und die Nacht der Herabkunft des Koran, also die erste Offenbarung an den Propheten Mohammed im Jahre 610. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was bedeutet es, dass an Knotenpunkten der Religionsgeschichte, diesen entscheidenden Momenten, all das eben mit einer Nachterfahrung verknüpft ist. Ein merkwürdiges, universal religiöses Phänomen. Und dieses Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht, hat mich dazu angestoßen, über dieses Phänomen nachzudenken. Und deshalb bin ich diesem Lied dankbar.
Also Herr Kuschel sagt, ein Symbol, die Stille Nacht, ein Symbol für das christliche Geschehen oder zumindest das religiöse Geschehen, auch in anderen Weltreligionen. Herr Murken, lässt sich das ausweiten? Gibt es andere Interpretationen außerhalb der religiösen Welt? Was verbinden wir mit der Stillen Nacht?
Also ich würde Herrn Kuschel erstmal völlig zustimmen, dass da tatsächlich ein wichtiger Kern drin liegt. Und die Stille ist ja der Gegenpol zum Lärm und die Nacht mit der Dunkelheit ist der Gegenpol zur der visuellen Überflutung, das Licht, die Überfüllung. Und das ist natürlich etwas, was man in allen Religionen, aber auch in der Mystik findet.
Richtig.
Also die Meditation dient dazu, den Geist zur Ruhe zu bringen, in die Stille zu bringen, den Lärm von innen und außen zu reduzieren. Ein Mystiker, Angelus Silesius, hat es formuliert, die Menschen plappern viel, wer wahrhaft weiß zu beten, der kann getrost mit A und O vor Gott hintreten. Wo sozusagen die Idee ist, man braucht nicht die Worte, um sich für das Transzendente zu öffnen. Ganz im Gegenteil, die Worte sind etwas, was das manchmal verhindert. Und insofern ist die Stille etwas, was erst die Grundlage dafür ist, offen zu sein für anderes. Und in jeder Art von Achtsamkeit, Meditation ist der Kerngedanke, in die Stille zu kommen. Und das ist natürlich besonders aktuell in einer Zeit, wo wir überflutet sind von Sinneseindrücken, akustischer, visueller Art. Und es gibt keinen Sendeschluss mehr im Fernsehen. Es gibt keine Stille mehr. Es ist ein Rundumprogramm. Wir sprechen ja zunehmend im Sinne der Umweltverschmutzung nicht nur über Lärm, sondern auch über Lichtverschmutzung. Ja? Die Lichtverschmutzung der Nacht ist etwas, was immer mehr Aufmerksamkeit findet. Wir wissen, dass die Dunkelheit etwas ist, was auch den Geist zur Ruhe bringt. Und wenn Sie große Flutlichter vor Ihren Fenstern haben, dann kann man eben auch nicht schlafen. Und das ist etwas, was dort alles enthalten ist.
Also wenn ich Herrn Murken da zustimmen darf, im Bereich der religiösen Archetypen, auch in dieser verkürzten Fassung sind ja da ganz viele drin. Also irgendwie so mit Einklang Mensch, Natur und irdisch-überirdisches Verschmelzen, Frieden, Kind, Kindheit, Engel, Unschuld, Reinheit, Rettung. Da gibt es solche Assoziationsketten, die der Text auslösen kann. Und das Kritische wäre bei mir dann, also wenn ich jetzt diesen Gedanke der stillen Nacht als Archetypus fortsetze, das Kritische wäre bei mir dann eher, dass es in die Selbstfeier der bürgerlichen Kleinfamilie hinausläuft. Also dass Identifikation dann doch sehr irdisch ist. Aber vielleicht kann da Herr Murken da Besseres dazu sagen.
Ja, Stichwort Assoziationen, Herr Murken.
Naja gut, ich kann jetzt hier das Kritische nicht sehen, wenn das heilige Paar mit dem Knaben, also das ist ja nun die biblische Grundgeschichte, also was wollen Sie da noch abwandeln? Da würde ich sagen, das greift ja tatsächlich das christliche Grundmotiv auf. Aber wenn Sie nach weiteren Assoziationen fragen, dann ist ja der Kernsatz Schlaf in himmlischer Ruhe. Das heißt, die Ruhe und der Schlaf sind gekoppelt. Und gleichzeitig ist da natürlich auch die Assoziation, dass ein guter Schlaf etwas ist, was einerseits sehr kostbar ist, aber andererseits für viele auch immer mehr zum Problem wird, dass wir nicht mehr den Schlaf bekommen, den wir brauchen. Vor einiger Zeit hat die Zeit getitelt, die unausgeschlafene Gesellschaft. Im Schnitt nimmt die durchschnittliche Schlafzeit kontinuierlich ab und der Medienkonsum zu. Insofern ist das eine Assoziation, dass wir uns eigentlich alle eine himmlische Ruhe im Schlaf wünschen und möglichst auch ohne Wecker aufzuwachen. Und vielleicht ist das ein Teil des Versprechens, was wir hier auch mitspüren.
Ja, und auch ein Motiv, wo ich meine, da ist auch was Zeitgeistresistentes da in diesem Lied. 200 Jahre hin oder her, nicht? Da klingt auch in mir, das bringt auch in mir etwas zum Schwingen, jetzt jenseits meiner kritischen Einlassungen zum Vergleich zu der ursprünglichen Botschaft, wo ich spüre, da haben wir was verloren. Der Text beschwört einen Zustand, Herr Fischer hat von Archetypen gesprochen, Herr Murken hat das also ähnlich betont, es beschwört einen Zustand, der ja oft gar nicht mehr gegeben ist. Nicht wahr? Die Nacht hat heute eine völlig andere Bedeutung bekommen, wir haben es angedeutet. Aber gleichzeitig spüren wir, dass diese Stille, das heißt also die Besinnung auf die eigene Seele, die Offenheit eben für etwas anderes, heilsam sein wird für uns und heilsam sein muss für uns. Mhm. Und dass die heilige Nacht, also sozusagen eine Nacht, die herausgenommen ist aus dem normalen Ablauf, dass dieser heilige Nacht auch etwas zutiefst, ja, wie soll ich sagen, für uns Wichtiges ist, was wir zum Teil verloren haben und was wir vielleicht in dieser Sehnsuchtsformel Stille Nacht, Heilige Nacht wieder zu gewinnen hoffen.
Aber würden Sie mir zustimmen, Herr Kuschel, wenn ich sage, Stille Nacht ist heute, wir haben das jetzt mehrfach gesagt, zum Weihnachtsritual geworden und zwar ganz losgelöst auch von seinem religiösen Hintergrund. Es geht vielen gar nicht um den Inhalt, sondern um diese große Sehnsucht nach Stille, nach Abkehr, nach, eben sagen wir es religiös, nach Kontemplation, nach der mystischen Erfahrung. Und das macht dann auch die Popularität dieses Liedes aus.
Ja, sicher. Und das würde ich ja natürlich überhaupt nicht bestreiten, wenn dieses Lied dazu beiträgt, völlig unabhängig davon, ob man sich mit den christlichen Inhalten identifiziert, wenn dieses Lied dazu beiträgt, eben das, was Kollege Fischer Archetypen genannt hat oder Herr Kollege Murken die mystische Erfahrung genannt hat, die Erfahrung, dass Stille, Wortlosigkeit, Schweigen auch etwas Erfüllendes sein kann, etwas für die Seele geradezu Heilsames sein kann, dann bin ich damit einverstanden. Man muss sich nicht mit den christlichen Inhalten identifizieren. Und gerade eben der religionsgeschichtliche Vergleich zeigt ja, dass die Religionen auch Hüter dieses Erbes sind, dieses heilsamen Erbes der Selbstbesinnung jenseits der Worte und der Lehren und der Institutionen und dass das in sich gehen etwas Unverzichtbares ist in unserer Gesellschaft. Mhm.
Herr Murken, vorhin ist schon mal das Stichwort Erinnerungen gefallen, also gerade an Weihnachten, wenn viele Leute den Gottesdienst besuchen, die vielleicht das ganze Jahr über keine Kirche betreten haben, da kommen vielleicht Erinnerungen hoch an die Kindheit, habe ich vorhin gehört, vielleicht Bilder, Erlebnisse, da kommt ein Lied dann ja so eine Art Trigger-Effekt? Es wird zum Auslöser. Ja, wofür eigentlich?
Genau, es wird zum Auslöser zum einen der kindlichen Erfahrungen, des Emotionalen, das irgendwo ja in uns gespeichert ist. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dieses wiederkehrende Rituelle hat auch eine pragmatische Dimension. Damit wird es auch vorhersehbar. Sie wissen, viele Leute gehen nur an Heiligabend in die Kirche, aber dann kenne ich mich aus. Ja, dann ist es wenigstens ein Lied, das ich noch kenne, wo ich noch mitsingen kann. Also insofern ist da auch ein Stück Sicherheit in einem religiösen Feld, wo man sich immer unsicherer fühlt, wo sich viele eher abkehren. Aber in dieser Rhythmisierung des Jahres und auch, also Rhythmisierung des Jahres, in dem man einmal im Jahr sich mit Weihnachten und den damit verbundenen Riten auseinandersetzt und dann innerhalb von Weihnachten zu sagen, ich weiß, dann und dann ist die Messe oder der Gottesdienst und dann kommt dieses eine Lied und das kenne ich wieder. Das ist ein wie im ganz Kleinen nach Hause kommen und hat damit natürlich verschiedenste Dimensionen und Ebenen. Und das ist aber etwas, was dann vor allem in der Wiederholung seine Wirkung hat und nicht im Inhalt, der aber auf einer anderen Ebene, wie wir es ja gerade besprochen haben, auch dazukommt.
Ja, Weihnachten ist ja auch für viele, Herr Fischer, ein schwieriges Fest, nicht? Da kommt die Familie zusammen, da sollen Erwartungen erfüllt, Konflikte tunlichst vermieden werden. Auch dafür steht dann Stille Nacht, das vielleicht wie kein anderes Lied Harmonie und Idylle beschwören kann?
Ja, genau. Man darf da eben das Religiöse nicht zu eng denken. Also sagen diese Sehnsucht, die jetzt Herr Kuschel und auch Herr Murgen angesprochen haben, diese Ritualisierung, das gehört ja alles dazu. Das ist vielleicht nicht explizit christlich, aber doch in einem religiösen Kontext. Und dass die Menschen das immer wieder darin finden, das erklärt ja so ein bisschen, warum es 200 Jahre über verschiedene Kulturen und Sprachen hinweg verbreitet ist. Mhm. Sonst würde das nicht funktionieren. Und diese Momente des Idyllischen, des Sehnsüchtigen und diese Momente der Nostalgie. Ich erinnere mich an die eigene Kindheit. Früher haben wir das gesungen. Also diese Weihnachtssozialisation, auch das macht es so ein bisschen zum Selbstläufer. Vielleicht bricht es irgendwann auch ab.
Aber ja, vor allem, es brechen ja Konflikte auf. Nicht? Ich glaube, Herr Papst hat das ja versucht anzudeuten, dass gerade Weihnachten ein Fest ist, das mit ungeheuren Erwartungen befrachtet ist, auch innerfamiliär befrachtet ist sozusagen. Ja. Man hat sich oft nichts mehr zu sagen, aber an Weihnachten, nicht wahr, will man noch einmal zusammenkommen. Die berühmteste Weihnachtsszene in der deutschen Literatur ist ja in Thomas Manns Buddenbrook-Roman vorhanden. Da wird Weihnachten eben quasi wie eine Art Narkotikum inszeniert, nicht wahr, um Brüche innerhalb der Familie nochmal zu übertönen, nochmal zu übertünchen, wegzuretuschieren.
Da würde ich gerne drauf eingehen. Ich denke, diese Idee von Ihnen, Herr Papsch, dass ja Weihnachten eben auch eine, ich sag's manchmal, ein Fest der Familiendynamik ist, ist natürlich sehr plausibel. An Weihnachten wird all das deutlich, wenn man zusammenkommt, was vielleicht im Rest des Jahres nicht deutlich wurde. Und insofern kann man tatsächlich Stille Nacht, Heilige Nacht assoziativ auf der Ebene auch als eine Art Appell verstehen. Ja? An diesem Abend haben wir es bitte nett miteinander und kloppen uns nicht. Und morgen kann es dann wieder weitergehen. Aber oft genug klappt selbst das nicht.
Ja, der Psychotherapeut kann ja da sicher einiges dazu beitragen. Also was da verdrängt wird durch eine Weihnachtssentimentalität oder auch was man an Erwartungen die Menschen eigentlich überfordert. Ja, das kann man nicht einmal im Jahr haben, wenn man das ganze Jahr über sich nichts zu sagen hat, kann man das nicht an Weihnachten überspielen wollen. Das muss ja aufbrechen.
Im Gegenteil, Weihnachten fokussiert das und gerade Menschen, die jetzt nicht in sicheren sozialen Verbänden und Familien sind, wenn man die fragt, was machen Sie an Weihnachten, erfahren Sie immer eine kritische Geschichte.
Naja, wir können auch mit der Therapie gleich anfangen. Ich kann ja mal fragen, Herr Kuschel, was setzt denn das Lied bei Ihnen persönlich in Bewegung?
Ja, also die beiden Gedanken unterstreiche ich noch einmal.
Jetzt aber bitte nicht der Theologe ausschließlich.
Also wie gesagt, dieser eine Vers, Stille Nacht, Heilige Nacht, hat mich immer wieder begleitet. Und ich finde, schon in diesem einen Vers ist für mich alles gesagt, worum es mir geht, wenn ich mich mit Weihnachten beschäftige, mich mit Weihnachten auseinandersetze. Und zwar nicht, weil das empirisch schon so ist, sondern weil hier, das ist eine Sehnsuchtsformel. Ne? Ich hätte es gerne, eine Hoffnungsformel, etc. Und das andere aber, ja, ich schalte sozusagen meinen kritischen theologischen Verstand nicht aus, wenn dieses Lied erklingt, obwohl es mir auch in die Seele geht und ich es mitsinge oder auch mitsumme. Ich bin auch ergriffen, habe auch in meiner Seele eine kleine Kammer, ja, in der das eingeschreint ist, also dieses Lied. Aber gleichzeitig vermisse ich diese weltkritische Botschaft. Es geht letztlich in der Urkunde darum, den Völkerfrieden auf eine andere Weise herzustellen als im römischen Militärstaat. Nämlich Gottes Frieden auf Erden, den die Engel ja verkünden vor den Hirten, ist etwas anderes als der Frieden, der auf den Speerspitzen römischer Truppen weltweit hergestellt wurde. Und um diesen Kontrast außerhalb den familiären Rahmen überschreitend, diese politische Botschaft, die machtkritische Botschaft, ein anderes Friedensreich als das, das eben in der römischen Militärherrschaft möglich wurde, das meine ich, bleibt auch die herausfordernde, wenn Sie so wollen, befreiungstheologische Dimension dieses Festes.
SWR 2 Forum, eine Friedenssehnsucht wird zum Welthit. Wir reden über das Lied Stille Nacht, das vor 200 Jahren erdacht, erfunden wurde. Ein Lied geht um die Welt und selten trifft das so zu wie auf Stille Nacht. Vom Salzburger Land bis in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs haben wir vorhin gehört, wo es die Soldaten am Weihnachtstag gesungen haben. Churchill und Roosevelt haben es dann 1941 angesichts der drohenden Niederlage gegen Hitler angeblich zusammen angestimmt. Herr Fischer, es gibt viele Einsatzbereiche, sage ich mal, die dieses Lied gesehen hat. Vielleicht können Sie uns ein oder zwei Beispiele mal nennen.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Parodien, die gibt es auch heute, wenn Sie mal im Internet schauen, bei YouTube, da finden Sie eigentlich alles von Ulk bis Punk. Das ist ganz spannend und belegt aber nur, wie populär dieses Lied ist, denn sonst könnte man es nicht parodieren. Und Parodien gab es aber schon früher im 19. Jahrhundert und da gab es auch ernst gemeinte Parodien, also keine jetzt lustige, humorvolle, sondern eben kritische und vielleicht blitzt das sogar etwas auf, was Herr Kuschel immer anmahnt, nämlich die Verbindung zur Kritik. Ich lese mal eine Strophe vor von 1892. Diese Strophe war abgedruckt im Deutschen Handwerker- und Arbeiter-Notizkalender. Stille Nacht, traurige Nacht, ringsumher herrscht Geldsacks Macht. Man zahlte Mühe zum Lohn, nach wie vor nur Hungerlohn, steckt den Mehrwert ein. Andere Strophe aus einem anderen Kontext, aber auch kritisch. Stille Nacht, traurige Nacht, alles schläft, einsam wacht, wohl so manches Paar und der Kinder darbende Schare seufzt in stille Nacht. Also wir haben hier Parodien aus der Arbeiterbewegung, die das Lied damals kritisch natürlich auch gegen Religion und Kirche wenden, aber möglicherweise blitzt da etwas auch von der utopischen, prophetischen Botschaft von Weihnachten auf, vielleicht mehr als es damals die bürgerlichen Kirchen verbreitet haben.
Ja, und der Knabe im lockigen Haar ist doch sicher auch durch viele Parodien gezogen worden, nicht, oder?
Ja, es gibt natürlich dann auch lustige Ulk-Parodien, aber eben es gibt eine ganze Reihe von diesen Arbeiter-Parodien, was das Lied im Grunde wieder von einem existenziellen Ernst zurückführt. Das finde ich ganz interessant.
Und so wie Sie es jetzt zitiert haben, ist da die Stille ja der Vorwurf, dass jemand nicht den Mund aufmacht und dass sozusagen die herrschenden Bedingungen akzeptiert werden ohne Widerspruch.
Ja, die Diskrepanz, da heißt Stille Nacht, heilige Nacht, im Palast Lichterpracht, Milch und Brot in reichlicher Fülle, bei der Armut, da hungert man still, wann kommt der Retter herbei? Mhm. Und das sind natürlich dann, geht in ganz andere Richtungen. Aber wenn man das, ohne Herrn Kuschel zu vereinnahmen, aber im Sinne einer prophetischen Botschaft, blitzt da vielleicht mehr Christlichkeit auf, als es einem zunächst erscheint. Natürlich ist der Retter da nicht Christus gemeint, das ist ganz klar.
Ja, sondern der politische Retter, ne?
Klar. Gibt allerdings auch ganz andere Dichtungen. Auch Adolf Hitler hat das Potenzial von Stille Nacht erkannt und darauf bin ich gestoßen, ließ dichten, jetzt lese ich auch mal was vor. Ja. Alles schläft, einsam wacht Adolf Hitler für Deutschlands Geschick, führt uns zu Größe, zu Ruhm und zu Glück, gibt uns Deutschen die Macht. Also sowas gibt es auch.
Genau, wobei diese Version, also es gibt eine ganze Reihe auch von nationalsozialistischen Aneignungen, vermutlich nur literarische Phänomene sind. Also die wurden irgendwo abgedruckt. Nationalsozialismus hat sich ja dann versucht, eben eher das bürgerliche, familiäre Weihnachten zu vereinnahmen und nicht mit dieser Brachialideologie.
Wobei das ist natürlich auch ein Teil des Textes, dass die Hoffnung ist, ein Retter richtet es für uns.
Mhm. Und ja, das ist messianisch, wenn Sie so wollen.
Ja, und dieser Retter, den kann man natürlich unterschiedlich interpretieren und grundsätzlich nimmt das natürlich den Wunsch auf, entlastet zu werden, davon alles selber machen zu müssen. Das ist ein bisschen der Gegenpol, zu dem jeder ist seines Glückes Schmied, sondern man kann sich überantworten und dann ist der Retter da und aus dem göttlichen Mund kommt das Rettende.
Also ich denke, wir könnten jetzt noch viele andere Beispiele nennen. Dafür bleibt uns leider nicht mehr die Zeit. Ich will nur noch dazu sagen, es gibt Stille Nacht natürlich musikalisch in der Klassikversion, in Pop und Jazz, Bing Crosby, Barbara Streisand, Elvis Presley. Alle haben sie es gesungen. Stille Nacht ist übrigens auch diverse Male verfilmt worden. Die jüngste Version stammt aus Hollywood, Silent Night von 2012. Und der Film wurde damals beworben mit dem Slogan Josef Mohr veränderte die Kirche, sein Lied die ganze Welt. Das war's, das war das SWR 2 Forum. Heiliger Schlager, die Sehnsucht nach der stillen Nacht mit Professor Sebastian Murken, Religionspsychologe und Psychotherapeut in Mainz. Professor Karl-Josef Kuschel, er ist katholischer Theologe in Tübingen und Dr. Michael Fischer, Kulturwissenschaftler und Leiter des Zentrums für populäre Kultur und Musik in Freiburg. Herzlichen Dank in die Runde und fürs Zuhören. Und natürlich kommt jetzt im Anschluss die Musik zur Sendung. Stille Nacht in Jazz vor 6, lassen Sie sich überraschen. Und am Samstagvormittag um 9.05 Uhr in der Musikstunde mit Bettina Winkler 200 Jahre Stille Nacht vom Krippengesang zum Weihnachtshit. Eine ansonsten stille Weihnacht wünscht Ihnen Gregor Papsch.